Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen zu Später Stunde, zusammen mit Julia Büchler vom Sport und Thorsten Schröder mit den Nachrichten.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Wenn US-Milliardär Elon Musk sagt, die Zukunft der Zivilisation könnte an dieser Wahl hängen, dann meint er damit die bevorstehende Bundestagswahl. Und wirbt erneut für die AfD, heute bei deren Wahlkampfauftakt in Halle in Sachsen-Anhalt. Ansonsten konzentriert sich alles auf eine Frau. Parteichefin und Kanzlerkandidatin Alice Weidel wird gefeiert wie ein Popstar. Die AfD, zweitstärkste Kraft in den Umfragen derzeit, hat eine große Wahlkampfshow versprochen. Und die bekommen die Anhänger auch. Ole Hilgert.
Die AfD feiert sich und ihre Kanzlerkandidatin. Doch noch bevor Alice Weidel ihre Rede hält, wird Elon Musk live per Video zugeschaltet. Diese Wahl ist bedeutend, deswegen ist es so wichtig, überzeugt eure Freunde und Familien darüber nachzudenken, AfD zu wählen. Weidel freut sich über die erneute Wahlkampfhilfe und kopiert den Slogan der Trump-Kampagne.
Wir in Deutschland, wir machen unsere Heimat wieder groß. Make Germany great again!
Auch sonst erinnert dieser Nachmittag in Halle an der Saale an den US-Wahlkampf. Ein parteieigener Fanshop, Volksfeststimmung bei Bier und Popcorn. Hier in der Messehalle sind die rund 4.500 teils weit angereisten AfD-Mitglieder und Anhänger unter sich.
Die ganze Politik in Deutschland ist gescheitert. Wo sollen wir denn noch hinrudern? Wirtschaft ist kaputt. Wir trauen uns kaum mehr abends auf die Straße. So geht das nicht weiter.
Was sie in der Halle kaum mitbekommen, sind die Proteste davor. Gut 9.000 Menschen demonstrieren auf mehreren Kundgebungen, auf Abstand gehalten von der Polizei. Drinnen attackiert Alice Weidel derweil die politische Konkurrenz und fordert zugleich die CDU auf, mit der AfD zu koalieren.
Reißt die undemokratischen Brandmauern ein. Ihr müsst den Wählerwillen umsetzen. Die AfD steht bereit.
Weidel zeichnet ein düsteres Bild von Deutschland, wenn es um Migrations-, Energie- und Wirtschaftspolitik geht. Die Bürger sollen entlastet werden.
Wir wollen die Einkommens-, Konsumsteuer, die Mehrwertsteuer drastisch senken. So auch die Unternehmenssteuern. Die Unternehmenssteuersätze sind viel zu hoch, international nicht konkurrenzfähig. Die Einkommensteuersätze sind viel zu hoch und sie beuten euch aus.
Auch diese Forderungen erinnern an Donald Trumps Wahlkampf in den USA. Seinen Erfolg wollen sie hier in Deutschland kopieren.
Und nach Ende der Veranstaltung habe ich Parteichefin Alice Weidel gefragt, wie die AfD ihre Versprechen umsetzen und finanzieren will. Guten Abend, Frau Weidel.
Guten Abend.
Wir möchten gerne mit Ihnen etwas genauer auf Ihre Rede von heute schauen. Sie haben da auch sehr großzügige Ankündigungen gemacht. Die Unternehmenssteuern, die Einkommenskonsum, die Strom- und die Energiesteuern wollen Sie senken. Was kostet denn das alles Ihrer Rechnung nach genau, also im Sinne einer Zahl?
Ja gut, das muss natürlich gegengerechnet werden. Das rechnen wir dahingegen gegen, dass wir die Ausgaben einkürzen. Und zwar drastisch, weil wir wollen, dass der Staat sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann. Wir wollen beispielsweise auch den Einkommensteuerfreibetrag auf 14.000 Euro erhöhen, Freibeträge für Rentner, Hinzuverdienstmöglichkeiten auf 12.000 Euro. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ein sehr guter Plan. Und vor allen Dingen schauen Sie sich das an, was Sie streichen können für die Subventionierung an das EEG und vor allen Dingen auch, wenn Sie von Geldleistung auf Sachleistung umstellen.
Ja. Jetzt haben Sie ja gerade noch mehr versprochen. Das ist ja tatsächlich ein riesiges Paket. Und es gibt schon ein Institut, das hat das schon gegengerechnet, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nämlich.
Ja, das ist ZDW,
und demnach entstehen, ja, durch Bund und Länder gefördert, ein eigenständiger eingetragener Verein. Es entstehen Haushaltslöcher durch Ihre Berechnung in Höhe von 181 Milliarden Euro. Das kriegen Sie doch nicht hin, ohne
das
riesige
ist eine
Schulden
komplett,
zu machen.
Wenn ich das Nein, also das Ganze ist ja hochgradig unseriös. Wir müssen einfach schauen, woher wir jetzt hier gerade kommen. Normalerweise darf ein Staat überhaupt gar nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. So. Und dieser Staat, die letzten Regierungen, konnten offensichtlich nicht mit den Steuergeldern umgehen. Wir hatten letztes Jahr ein Rekordsteueraufkommen. Und trotzdem laufen wir permanent ins Defizit rein.
Ja.
Und das liegt daran, weil sich dieser Staat nicht auf seine Kernaufgaben, ja, es ist wichtig, nicht auf seine Kernaufgaben konzentriert. Und die Kernaufgaben ist eine bestehende Infrastruktur, Konzentration auf die innere und äußere Sicherheit, auf eine gute Ausbildung und dementsprechend die Wiederherstellung vor allen Dingen von Recht und Ordnung. Die Menschen in diesem Land, die Steuern zahlen, haben ein gutes Recht darauf, dass sie in Sicherheit leben können und dass sie Wohlstand akquirieren können. Und
aber
das ist alles überhaupt
Sie
gar nicht mehr gegeben.
Sie machen sicher durch seriös,
Rekord,
indem Sie eine Zahl
Abgaben,
nennen.
Abgaben, Steuersätze. Was? Ich kann Ihnen das sagen. Sie müssen mit den Ausgaben runter. Wir geben viel zu viel aus. Das EEG ist nicht seriös. Wir müssen umstellen von Geld auf Sachleistung. Sie können nicht millionenfach an ausländische Staatsbürger Sozialsystemleistung plus Krankenversicherung ausschütten. Mhm. Da werde ich Ihnen noch mal was sagen. Die gesamte Rechnungslegung des Bundes ist unseriös. Warum? Weil wir eine kameralistische Rechnungslegung haben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was es ist. So eine kameralistische Rechnungslegung ist, dass Sie nur in der Gegenwart rechnen. Wir haben riesige Pensions- und Zukunftsforderungen aus den Sozialsystem, das nennt man eine implizite Staatsverschuldung, die uns komplett durch die Decke gegangen ist. Und das ist der Cashflow, das ist eine ganz einfache Cashflow-Rechnung.
Ja.
Und zwar die Verpflichtung in der Zukunft abgezinst in die Gegenwart.
Ja.
Und dann sehen Sie einfach das Riesendefizit, was die Vorgängerregierung hier aufgetürmt haben. Sie müssen eigentlich die Frage an die CDU stellen, an die SPD.
Machen
und
wir.
Grün,
das machen
warum
wir.
Sie das eigentlich
wir reden
getan
auch
haben.
Mit
Sie müssen,
allen anderen
Sie
Parteien über ihre
Richtig.
Vorstellung.
Ausgaben runter.
Ich merke aber,
genau.
dass Sie nicht bereit sind, mir eine Zahl zu nennen, die Sie seriös machen würde. Deswegen meine nächste Frage. Für fast alle Bevölkerungsgruppen versprechen Sie steuerliche Erleichterungen.
Sie frame mich. Sie frame mich.
Nee,
Sie frame
ich stelle
mich
nur
doch
eine
tatsächlich
Frage.
Gerade hier im öffentlich-rechtlichen. Nein, Sie haben mich gerade geframed und zwar haben Sie gesagt, dass was ich sage, dass das unseriös ist.
Nein,
und
ich
das
sage,
entlarvt Sie,
Sie
eigentlich mehr.
Nein, ich sage,
also doch,
Sie machen sich
Sie
seriös, indem Sie eine Zahl nennen, weil Sie vorher im Zusammenhang von Parteien und Seriosität sehr ausführlich gesprochen haben.
Ich kann Sie nicht richtig verstehen. Ich weiß nicht, worüber wir diskutieren.
Ich, das mit dem Verstehen, das machen Sie in letzter Zeit auffallend oft mit Frau Zimmermann. Ja. Bei Herrn Sievers mussten Sie abbrechen.
Schauen Sie doch.
Ich arbeite gerne an technischen
einfach.
Problemen,
nein,
aber Sie verstehen
nein.
sehr oft nicht.
Nein. Nein, aber Sie müssen unsere Sachen lesen, bevor Sie mich fragen und meine Zeit binden. Lesen Sie unser Wahlprogramm, lesen Sie den Zukunftsplan, hören Sie meine Reden. Und dann können wir uns seriös unterhalten. Dann haben Sie auch einen Sachstand, worüber wir überhaupt sprechen wollen.
Ja, ich habe Ihre Rede
Bitte
gehört und ich habe Ihr
wir...
Programm gelesen und daraus ergeben sich Fragen. Und das Einzige, was ich tue als Journalistin, ist, Ihnen diese Fragen zu stellen. Ich habe noch eine Frage, Frau Weidel.
Das ist doch wunderbar.
Sie wollen Gut. Energie billiger machen, haben Sie heute auch in Ihrer Rede gesagt, unter anderem durch die Rückkehr zur Kernenergie. Aber es ist längst bekannt, dass die Kraftwerksbetreiber, also RWE, E.ON, Vattenfall und so weiter, die wollen nicht mehr zurück zur Atomkraft. Wer wird diese Kraftwerke dann betreiben?
Ja, das ist natürlich Ausfluss aus der Subventionierung des Staates. Diese Versorger, sie können ihre Investitionen nicht vernünftig rechnen, weil sie für die sogenannten erneuerbaren Energien der Subvention vom Staat kassieren. Und darum sind die momentan noch rentabler. Und das ist auch der Grund, weil Sie mir ja so gut zugehört haben, was Sie mir ja gerade gesagt haben, unser Programm gelesen haben, dass wir das EEG streichen werden. Dementsprechend würden alle Subventionierungen wegfallen. Und dann würde auch urplötzlich für so einen Versorger auch andere Energieformen, wie beispielsweise Kernkraft, rentabler werden und Windkraft. Und Solarpanels auf einen Schlag, und das müssen Sie verstehen, auf einen Schlag unrentabel. Diese Dinger würden gar nicht mehr gebaut
dann
und nicht
werden
mehr betrieben.
Wir sehen,
verstehen Sie?
Ob die Energiebetreiber,
was wir gerade machen.
Dann werden wir sehen, ob die Energiebetreiber ihre Meinung dahingegen Dankeschön. Ändern. Sie selbst haben im Gespräch mit Elon Musk, da habe ich auch zugehört, auf X gesagt, Kernenergie wäre gut, weil man damit ja auch den CO2-Fußabdruck, den Verbrauch senken würde. Da habe ich gedacht, warum sagt denn Frau Weidel das jetzt? Ihrer Auffassung nach hat das doch gar nichts mit dem Klimawandel zu tun. CO2 ist doch Ihrer Ansicht nach gar nicht schlimm. Warum haben die es gesagt?
Sie vermischen hier die ganzen Sachen. Kernkraft hat einen CO2-Footprint von null. So. Und dementsprechend müssen wir zurück zu einer günstigen und sicheren Energieversorgung in der Bundesrepublik
Deutschland. Ich habe Sie nur zitiert in
Ihrem Gespräch. Wir sind der absolute Geister. Jetzt unterbrechen Sie mich wieder.
Kann jeder nachlesen.
Wir sind der absolute Geisterfahrer.
Oder
Geisterfahrer. Nachhören. In allen Industrieländern. Haben Sie es jetzt verstanden? Gut.
Vielen Dank, Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD.
Dankeschön.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Wunderbar, danke.
So, und jetzt Wichtiges vom Tage von Thorsten.
Zehntausende Menschen sind heute in mehreren Städten Deutschlands für die Demokratie auf die Straße gegangen. In Berlin kamen die Demonstrierenden zu einem Lichtermeer gegen den Rechtsruck zusammen. Ihr Protest richtete sich unter anderem gegen die Politik von US-Präsident Trump und ein Erstarken der AfD. Die Brandmauer der demokratischen Parteien müsse halten, forderten die Teilnehmenden. Auch in Köln richtete sich der Protest gegen die AfD und wie in anderen Städten gegen Pläne von CDU-Chef Merz, die Migrationspolitik zu verschärfen. In der kommenden Woche will Merz dazu einen Antrag im Bundestag einbringen und dafür möglicherweise Stimmen der AfD in Kauf nehmen. 5 Jahre nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland drängt Bundespräsident Steinmeier auf eine zügige Aufarbeitung der Pandemie nach der Bundestagswahl. Andernfalls werde er selbst tätig werden, sagte Steinmeier dem Magazin Stern. Es gehe ihm nicht um eine vordergründige Suche nach Schuldigen, sondern um Transparenz. Eine Aufarbeitung könne die Chance bieten, Menschen zurückzugewinnen, die kein Vertrauen mehr in die Demokratie hätten oder an ihr zweifelten, so der Bundespräsident. US-Präsident Trump hat einen Stopp der meisten Auslandshilfen für 3 Monate verfügt. Aufgrund einer Richtlinie des neuen Außenministers Rubio stehen laut Medienberichten jetzt alle Programme auf dem Prüfstand. Dazu gehört ein Teil der US-Hilfe für die Ukraine, nicht aber die militärische Unterstützung. Ausnahmen gibt es auch bei Lebensmittelhilfen in Notfällen sowie bei Militärhilfen für Ägypten und für Israel. Und soweit die Nachrichten. Jetzt geht's wieder weiter mit Jesse und der Lage in Nahost.
Tja, wie lässt sich mit der Freilassung von 4 Geiseln, allesamt junge israelische Soldatinnen, Propaganda machen? Die Terrororganisation Hamas zeigt es. Sie hat die Frauen heute durchinszeniert auf einer Bühne, umringt von Kameras, an das Rote Kreuz übergeben. Im Gegenzug ließ Israel 200 palästinensische Gefangene gehen. Es war das 2. Mal, dass im Rahmen des Gaza-Abkommens Geiseln und Gefangene ausgetauscht wurden. Astrid Halder.
Der Platz der Geiseln in Tel Aviv heute Abend. Hunderte sind zusammengekommen, um die Freilassung der 4 jungen Frauen zu feiern. Ich konnte heute nicht aufhören zu weinen. Ich bin so aufgewühlt, so glücklich zu sehen, wie die Mütter ihre Töchter umarmen. Die Erleichterung ist auch deshalb groß, weil die 4 jungen Frauen zumindest körperlich unversehrt scheinen. Am 7. Oktober 2023 wurden die Soldatinnen von Hamas-Kämpfern verschleppt. Zwischenzeitlich hieß es, eine von ihnen sei tot, wie der Onkel heute im israelischen Fernsehen erzählt. Aus Gaza haben wir Mitteilungen bekommen, dass sie tot sei. Sie spielten mit unserer Psyche. Wir hatten schon eine Beerdigungszeremonie vor 2 Monaten. Als Teil des Geiseldeals lässt Israel im Gegenzug 200 palästinensische Gefängnisinsassen frei. Viele von ihnen waren zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Doch bei einem anderen Part des Deals hakt es derzeit. Hunderte Menschen im Gazastreifen warten an einem derzeit von Israel gesperrten Korridor darauf, in den Norden zurückkehren zu können. Wir sind hier seit heute Morgen, weil wir Angst haben, dass der Krieg wieder losgeht. Dann wären wir wenigstens in Gaza-Stadt und könnten wieder unser Zuhause sehen. Dass die Sperre nicht aufgehoben wurde, begründet Israels Premier Netanyahu damit, dass heute anders als vereinbart eine weitere Geisel, eine Zivilistin, nicht freigekommen sei. Erst wenn das geregelt sei, werde man den Korridor freigeben. Die Waffenruhe scheint dadurch bislang nicht gefährdet. Trotzdem machen sich die Menschen am Platz der Geiseln Sorgen, ob wirklich noch alle in Gefangenschaft verbliebenen Geiseln freikommen können. Jeder ist besorgt, aber wir hoffen. Deshalb sind wir hier. 7 Geiseln sind nun wieder zu Hause, 90 noch in der Hand der Hamas. Wie viele von ihnen noch leben, ist unklar.
Wir machen uns auf zum Sport, wo in der Fußball-Bundesliga der FC Bayern München seine Tabellenführung ausbaut. 2:1 haben die Bayern gegen Freiburg gewonnen, während Verfolger Leverkusen gepatzt hat, Julia.
Ja, wie ärgerlich. Aus Sicht von Leverkusen fast wäre Leipzig schon wieder zum Partycrasher geworden, so wie im Hinspiel. Da jubelte Leipzig am Ende über ein 3:2. Heute geht die Partie unentschieden aus. 2:2 für Leipzig, ein gefühlter Sieg für Leverkusen und Trainer Xabi Alonso eine gefühlte Niederlage. Sein Team, ja, stolpert quasi über sich selbst.
Leverkusens Kapitän Lukas Radetzky hadert nach dem Unentschieden.
Leider, diese Pech verfolgt uns mit dem späten Gegentor auch. Und das ist momentan eine teilweise unglückliche Mischung, aber teilweise müssen wir auch in den Spiegel gucken, warum es so oft passiert.
Bayer zu Beginn beflügelt durch einen genialen Wirtz. 18. Minute mit Solo und Pfostenschuss. Patrick Schick vollendet 0:1. Und die Gäste wirbeln weiter. 36. Minute. Wirtz erobert den Ball von Raum, der verletzt liegen bleibt. Die Leipziger können nicht klären. Wirtz liegt wieder vor für Garcia. 0:2. Der Treffer zählt, weil das Foul vom Leipziger Raum initiiert wird. 3 Minuten vor der Pause, Raum wieder fit und trifft direkt sein erstes Freistoßtor in der Bundesliga, der Anschlusstreffer. In der 85. Minute trifft Leverkusens Innenverteidiger Tapsobans eigene Tor. Eine angezeigte Abseitsstellung von Baumgartner wird durch den Videoassistenten zurückgenommen. 2:2 der Endstand. Radetzky bleibt damit im 50. Bundesligaspiel ungeschlagen.
Es ist schon eine Weile und ich habe kein Holz hier, aber lass uns an den Holz klopfen, dass es noch weiter die 15 weitere Spiele geht.
Doch der eine Punkt, der ärgert Lukas Radetzky, weil Leverkusen 2 wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen verliert und Bayern München wegzieht.
In Dortmund hat nach der Entlassung von Nuri Sahin vorläufig der U19-Trainer übernommen, Mike Tullberg. Pragmatisch, ehrgeizig und impulsiv. Mit diesem Stil wurde er 4-mal Meister in der A-Junioren-Bundesliga West, einmal sogar deutscher Meister. Seine Aufgabe heute, das Heimspiel gegen Werder Bremen gewinnen mit den Profis. Hat nicht ganz geklappt, aber es gab spannenden Vollgasfußball und einen Punkt.
Der Arbeitsauftrag war klar definiert. Übergangstrainer Mike Tullberg soll einen Heimsieg abliefern, kann aber am Ende nur ein Unentschieden kommentieren.
Wir haben trotzdem wirklich Leidenschaft gezeigt. Die Jungs haben sich in alles reingeschmissen. Und das war auch mein Ansatz in der Kabine.
Die Mission erster Sieg des Jahres droht schon früh zu scheitern. 21. Minute. Dortmunds Nico Schlotterbeck zieht die Notbremse und sieht rot. Berechtigt. Der BVB schon früh in Unterzahl und trotzdem nur 7 Minuten später mit 1:0 vorne. Julian Brandt auf Giroud Guirassy. Die Bremer Defensive schläft. Dortmund jubelt. Trainer Mike Tullberg noch zurückhaltend. Das ändert sich nach der Pause. In der 50. Minute geht Dortmund mit 2:0 in Führung. Bremens Kapitän und Abwehrchef Marco Friedl trifft ins eigene Tor und kitzelt alle Emotionen aus Dortmunds Aushilfstrainer raus. Aber Bremen kommt zurück. Der eingewechselte Leonardo Bittencourt mit dem Anschlusstreffer. Ein Geniestreich des Ex-Dortmunders als Initialzündung für ein Bremer Comeback. Und wieder ist es ein Ex-Dortmunder. Stürmer Marvin Ducksch, eine gute Viertelstunde Verschluss mit dem Ausgleich zum 2:2 Endstand. Der BVB holt den ersten Punkt des Jahres und verlängert den Arbeitsauftrag für Mike Tullberg bis einschließlich Mittwoch. Dann heißt es Champions League gegen Donetsk.
Die weiteren Ergebnisse: Freiburg-Bayern 1:2, Mainz-Stuttgart 2:0, Augsburg-Heidenheim 2:1, Gladbach gegen Bochum endet 3:0 und gestern spielten Wolfsburg und Kiel 2:2. Morgen gibt es noch 2 weitere Spiele, Hoffenheim gegen Frankfurt und St. Pauli gegen Union Berlin. Die Tabelle: Bayern weiter ganz oben, jetzt 6 Punkte vor Meister Leverkusen, dahinter Frankfurt vor Stuttgart und Leipzig. Freiburg ist 10., Dortmund auf Platz 11 und in der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und ganz unten Bochum. Zur Handball-WM. Hier hat die deutsche Mannschaft am Abend ihr letztes Hauptrundenspiel mit 31:19 gegen Tunesien gewonnen. Ein Sieg war das vor allem fürs Selbstbewusstsein. Das Viertelfinale war nämlich schon vorher fix. Weil aber wichtige Stammspieler krank oder auch verletzt sind, kam heute vor allem die zweite Reihe zum Einsatz. Ja, und die hat geliefert.
Das deutsche Team mit Torwart David Späth in der Startsieben, der allein in der ersten Halbzeit auf eine Quote von schier unglaublichen 60% gehaltene Bälle kommt.
Ich sage immer wieder, es bedingt durch eine super Abwehrleistung. Also die haben mir geholfen, ins Spiel reinzufinden. Und dann, ja, wenn es läuft, dann läuft, sage ich mal. Und ich bin froh, dass ich dann ein gutes Spiel machen konnte.
Deutschland in den weißen Trikots ohne die erkrankten Juri Knorr, Rune Dahmke und Lukas Stutzke. Dafür unter anderem mit Justus Fischer, der das 1:0 erzielt. Der nachnominierte Spielmacher, der TSV Hannover Burgdorf, Marian Michalczyk, fügt sich in diesem letzten Hauptrundenspiel gegen Tunesien gut ein. Zur Pause führt die DHB-Auswahl nach Justus Fischers Treffer mit der Sirene mit 18:8. Kapitän Johannes Goller wird in diesem Spiel geschont. Die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit im Zaubermodus, wie hier der gelernte Rechtsaußen Lukas Zerbe auf links. Das DHB-Team, zwischenzeitlich mit 16 Treffern vorne, hat mit Marko Grigic den besten Werfer in seinen Reihen, der erzielt 11 Tore. Deutschland deklassiert Tunesien mit 31:19.
Ja, gerade gesehen, die Handballer mit dem letzten Hauptrundenspiel. Wir hingegen, wir sind ja schon beim Finale unserer Sendung, nämlich Carsten. Wie geht's aus beim Wetter? Wer gewinnt?
Wer gewinnt? Ja, heute hat vor allem das Frühlingswetter gewonnen, vor allem bei den Temperaturen. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit war es zu warm. In einigen Regionen wurden sogar neue Januar-Temperaturrekorde aufgestellt. Bei uns in Deutschland lagen die Temperaturen örtlich 8 bis 9 Grad höher als normal. Und im Südwesten unseres Landes, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, gab es auch so hohe Temperaturen im Januar wie noch nie. In Baden-Baden 19,5 oder in Bad Dürkheim in der Pfalz 17,9 Grad. Aber diese frühlingshaften Temperaturen, die verschwinden. Besser gesagt, die Luftmasse verschwindet schon im Moment. Und zwar wird sie von diesem Regengebiet, ein neues Tief kommt hier heran, von diesem Regengebiet verdrängt. Und hier regnet es aktuell zum Teil ziemlich kräftig. In der Nacht breitet sich dieser Regen langsam nach Osten aus. Und außerdem wird er im Westen kälter, sodass später dann in der zweiten Nachthälfte zum Morgen hin in der Eifel auch ein paar nasse Schneeflocken mit dabei sein werden. Tagsüber rutscht das Ganze nach Osten. Im Westen reißt der Himmel auf. Und hier kann dann morgen Nachmittag auch längere Zeit die Sonne scheinen. Das nächste Tief kommt morgen Abend hier im Westen hinterher, dann auch übrigens mit Sturmböen in der Nacht zum Montag. Es wird also wirklich turbulent. In dieser Nacht liegen die Temperaturen im Nordwesten und im Südosten bei Werten um 0 Grad, sonst ist es milder. Tagsüber wird es am wärmsten in Sachsen und im Süden Brandenburg sowie am Oberrhein mit zweistelligen Höchsttemperaturen. Sonst erreichen wir oft nur 1 bis 5 Grad plus. Die weiteren Aussichten, der nächste Schwung an warmer Frühlingsluft kommt am Montag ebenfalls mit Regen. Am Dienstag eine leichte Wetterberuhigung, weniger Regen. Aber es bleibt nach wie vor zu warm.
Wir sagen danke und wünschen noch einen schönen Rest-Samstag, lieber Carsten. Und wir machen hier nämlich dicht. Tschüss, tschüss. Und geben die Bühne frei.
Jawohl, und zwar gleich für Pfarrer Konrad Kranich mit dem Wort zum Sonntag.
Und aktuelle Nachrichten gibt es zu jeder Zeit in der Tagesschau-App und auf tagesschau.de.
Morgen dann hier Ingo Zamperoni. Wir sagen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen.